Veronika Fischer hat schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Sie studierte deutsche Literatur und Philosophie in Konstanz und in Berlin und sie arbeitet als Autorin, Journalistin, Texterin, ist Philosophin und Mutter von drei Kindern. Und im Februar erscheint ihr neuestes Buch Female Working und darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Veronika, und uns Rede und Antwort stehst. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dieses Buch Female Working geschrieben hast im vergangenen Jahr und was dich inspiriert hat.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch total, dass wir das Gespräch heute führen. Zu dem Buch kam ich, ja, wahrscheinlich hat es schon länger angefangen, als es mir bewusst war. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Mutter von drei Kindern. Ich habe mein erstes Kind relativ jung bekommen, da war ich 23, noch im Studium. Das heißt, ich habe schon immer Arbeit und Mutterschaft kombiniert. Also ich kenne das gar nicht anders und habe mir dadurch natürlich ja so ein sehr eigenes Arbeiten aufgebaut, vor allem seit ich selbstständig bin. Also seit meinem zweiten Sohn bin ich in der Selbstständigkeit und da hat man ja noch mal mehr Freiheiten, das Ganze sich so zu gestalten, dass es gut passt. Ja, und da habe ich gemerkt, dass es eigentlich total schön ist, Mutter zu sein und erwerbstätig zu sein und dass es total viele Möglichkeiten gibt, das gut zu gestalten, wenn man eben achtsam damit ist. Und wenn man das nicht ist, was unsere Arbeitswelt leider überhaupt nicht ist, weil sie ja sehr männlich und sehr patriarchal geprägt ist, dann rennt man sehr schnell in eine Erschöpfung, in einen Burnout. Und das beobachte ich bei ganz vielen Eltern um mich herum, nicht nur Müttern, auch Vätern geht das so. Auch Menschen ohne Kinder. Also es ist einfach, die Arbeitswelt ist einfach extrem belastend für viele Menschen. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie man das so organisieren könnte und aufstellen könnte, dass es eben gut ist und schön ist und Spaß macht zu arbeiten. Und da bin ich relativ schnell drauf gekommen, dass es ein guter Schlüssel ist, sich über die weiblichen Eigenschaften die Arbeitswelt zu erschließen. Und eben wegzugehen von dem, was wir gelernt haben, wie die Arbeitswelt geprägt ist und dieses männliche Prinzip so ein bisschen über Bord zu werfen, das jetzt natürlich über Jahrhunderte und Jahrtausende sehr präsent war und ist.
Du hast gesagt, so, das ist so belastend in vielerlei Hinsicht. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkreter ausführen. Also was genau hat dich zum Beispiel auch als Frau und Mutter sehr stark belastet? Ist es tatsächlich das Außen? Ist es so die Gesellschaft oder der Druck von außen? Oder ist es auch mit der Druck von innen, dass man sich selber auch so einen Druck macht als Frau?
Naja, ich würde sagen, es bedingt sich so gegenseitig. Also heutzutage wird einfach von Frauen erwartet, dass sie arbeiten, auch wenn sie Mütter sind. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, der zu Hause ist, ja, mit Kindern über einem Jahr. Also normal ist ja, dass man ein Jahr Elternzeit macht und dann wieder anfängt zu arbeiten. Ob jetzt in Teilzeit oder Vollzeit sei dahingestellt, aber man fängt einfach wieder an. Und wenn ich mir halt anschaue, was Care-Arbeit für ein Zeitvolumen braucht, dann ist das ja eigentlich schon ein Vollzeitjob. Also wenn ich jetzt meine drei Kids versorge und da die Wäsche mache und koche und einkaufe und ja, das Haus in Ordnung halte, dann ist einfach der Tag total gefüllt. Dann habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel Freizeit. Und wenn ich dann noch in einem Job tätig bin und also für Geld arbeite, ist es einfach noch mal mehr on top. Und das ist natürlich eigentlich gar nicht machbar. Und da wir alle in dieser Kleinfamilienkonstellation leben, oder die meisten von uns, man ist ja selten noch in einem Mehrgenerationenprojekt oder hat Unterstützung von den Eltern. Das fällt ja immer mehr weg. Also bei uns zum Beispiel auch, unsere Eltern sind einfach zu weit weg, um da noch mitzuhelfen regelmäßig. Ja, und dann, also kann das schon einfach auf der theoretischen Ebene schon gar nicht mehr funktionieren. Und wir machen das aber trotzdem und wundern uns dann, warum alle erschöpft sind und man auch keine Zeit mehr hat für die schönen Dinge und auch keine Zeit mehr hat, ja, für die Kinder. Die brauchen ja auch wahnsinnig viel Zeit. Also wenn man mit einem Dreijährigen spazieren geht, dann bleibt man bei jedem Schneckenhaus und bei jedem Kieselstein stehen und bei jedem Blatt, das auf dem Boden liegt. Und das ist ja wahnsinnig schön, sich diese Zeit zu nehmen, aber die gibt es halt dann in solchen Systemen nicht mehr.
Wir sind ja bei deinen Korrespondentinnen auch konstruktiv unterwegs. Das heißt, was würdest du denn empfehlen, wie es besser gehen könnte?
Das war eben auch mein Ansatz, weil ich finde, dass sich feministische Literatur sehr viel mit den Schattenseiten beschäftigt und mit den Dingen, die nicht funktionieren, was ja auch total wichtig ist und total richtig ist, das alles aufzuzeigen. Aber mich hat einfach interessiert, wie kommen wir denn da wieder raus und was gibt es für konstruktive Wege, was für neue Wege können wir gehen, was für Vorbilder gibt es, und habe mich da so auf die Suche begeben, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich immer nur mit dem Negativen aufhalte, dann ja, werde ich einfach nur wütend und traurig, und das hilft dann am Ende des Tages auch nicht viel weiter. Genau, und deswegen habe ich versucht, eben das Ganze ins Positive zu drehen. Und was ich ja sehr spannend finde, ist so zum Beispiel die Elternzeit. Also ich habe die genutzt, um einfach meine Selbstständigkeit zu starten, weil da hat man ja wie so eine Art Grundeinkommen. Das heißt, man ist für ein Jahr finanziell safe und kann so ein bisschen spielen. Und das war für mich zum Beispiel total schön, um einfach Projekte auszuprobieren und so ein bisschen die Startbahn zu legen für die Selbstständigkeit. Ja, und da kam dann so ganz viel Kreativität auch auf, weil ich eben auf einmal losgelöst war von dem Gedanken, alles, was ich mache, muss Geld bringen, sondern ich konnte mich einfach auf die Dinge fokussieren, die mir Spaß gemacht haben, die mir Freude machen. Hab da Kinderbücher geschrieben und Theaterstücke und Gedichte. Also alles Sachen, mit denen man jetzt so auf dem Markt nicht viel Geld verdienen kann in erster Linie. Aber dadurch habe ich mir halt so ein bisschen den Weg geschaffen für mein Arbeiten, wie ich jetzt arbeite. Ja, und habe so einen Grundstein legen können.
Und für andere Frauen, was würdest du da empfehlen? Ne? Und die, so die klassischen Empfehlungen sind ja, teilt euch die Care-Arbeit gleichberechtigt auf, was in der Praxis dann irgendwie schon ganz oft nicht funktioniert. Was sind denn so Tipps vielleicht aus deiner Sicht für Menschen, die tatsächlich beides hinkriegen wollen, ne? Care-Arbeit und berufstätig sein?
Also erstens mal würde ich davon absehen, das gerecht aufzuteilen, weil das funktioniert einfach nicht. Und damit macht man sich das Leben, also aus meiner Erfahrung, sehr schwer, weil man einfach so viele Kämpfe führt und Streits führt. Und ja, das einfach wahnsinnig frustrierend ist. Und ich denke mir, da kann man sich einfach so ein bisschen entspannen und gucken, wer kann jetzt was leisten und das einfach als Teamarbeit sehen. So in den meisten Partnerschaften ist es ja wirklich so, dass beide das Beste wollen und beide alles geben. Und ob jetzt der eine mal den Müll rausgebracht hat und ja, die andere nicht oder so, das ist dann, finde ich, zweitrangig. Da darf man sich nicht so viel damit aufhalten. Aber das war auch so ein Learning, das ich auf der persönlichen Ebene machen musste, weil ich wahnsinnig darauf erpicht war, dass alles ganz gleich funktioniert, und dann gemerkt habe, das ist nicht der Weg. Also erstmal dieses Verständnis, eben, man ist ein Team, alle arbeiten an einer Sache, das ist schon mal gut. Und was ich auch total gut finde, ist einfach, wenn man bestimmte Aufgaben outsourced. Also so wie das ja auch Firmen und Unternehmen machen. Wenn man einfach merkt, es wird zu viel, dann zu gucken, was kann ich outsourcen, was kann ich abgeben, sei das jetzt die Steuererklärung oder bestimmte Aufgaben im Haushalt, dass man sich da eine Unterstützung sucht und eine Hilfe. Oder mal einen Babysitter, dass man einfach mal ein paar Stunden hat, um entspannt durchzuatmen. Man muss ja das auch nicht zum Arbeiten nutzen. Man kann auch mal sich einfach erholen und gucken, dass es einem wieder gut geht, in die Sauna gehen und einfach so der Freude auch folgen und die Ressourcen stärken, die eben da sind.
Das ist so interessant, wenn ich dir zuhöre, werde ich ganz oft an meinen Mann erinnert, der dann immer so dieses Mantra vor sich herträgt, man muss alles selber schaffen. Man darf sich gar nicht Hilfe von außen holen. Es ist so symptomatisch quasi auch für unsere Gesellschaft, dass wir glauben, wir müssen alles alleine wuppen.
Also haben wir auch lange gedacht, bis ich halt gemerkt habe, ich schaff's nicht mehr. Und ein Haushalt mit drei Kindern ist halt, wie ich schon gesagt habe, eben ein Fulltime-Job. Und ich stand dann so vor der Frage, entweder höre ich auf mit meinem, also mit meinem Job, mit meiner kreativen Arbeit, mit meiner Erwerbsarbeit, oder ich hole mir Hilfe. Und für uns war schon so ein Gamechanger, dass wir eine Haushaltshilfe eingestellt haben, was uns wahnsinnig schwer gefallen ist, weil wir auch an dieses Credo geglaubt haben, man muss alles selber schaffen. Ja, und als wir es dann einfach gemacht haben, war es halt wirklich, wie wenn es einen Schalter umgelegt hätte, weil dann nicht mehr alles an allen Ecken so brennt und man nicht mehr das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht mehr durch, sondern es ist einfach mal die Wäsche zusammengelegt und liegt im Schrank. Und ja, das erleichtert ja das Alltagsleben. Also wahnsinnig.
Als du so geredet hast von der Elternzeit, ist mir in den Kopf gekommen, so das Thema bedingungsloses Grundeinkommen könnte ja auch so eine Möglichkeit sein, um zum Beispiel wieder Kreativität mehr zu fördern oder eben auch Ehrenamt oder politisches Engagement, was ja einfach de facto hinten runterfällt, weil man das ja dann nicht auch noch schafft. Glaubst du, dass das eine Möglichkeit wäre, wenn man in die Richtung noch mehr forciert, dass es da auch wieder mehr Freiräume gibt und mehr Kreativität?
Ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, es würde schon helfen, wenn die Elternzeit einfach auch gerechter aufgeteilt wäre. Und ja, so wie es in den skandinavischen Ländern ist, dass einfach beide Elternteile Elternzeit nehmen müssen und das nicht so geschoben werden kann wie bei uns. Das fände ich schon mal hilfreich. Das sind so Gedankenkonstrukte, die helfen uns jetzt nicht wahnsinnig viel weiter, weil wir sind in einer Situation, wir haben das nicht. Wir sind in einer politisch ungerechten Situation. Und natürlich kann man sich das wünschen und das fordern, aber in erster Linie war es für mich jetzt wichtig zu schauen, wie kann ich mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die vorliegen und mit denen ich klarkommen muss und wie kann ich daraus das Beste machen. Und klar, ein Grundeinkommen wäre natürlich der Traum für ganz viele Kreativschaffende und wäre super. Aber solange wir das nicht haben, finde ich, müssen wir uns einfach mit der Realität beschäftigen.
Und in dem Buch, sag mal, das habe ich da noch nicht vorliegen. Es kommt ja jetzt erst quasi Mitte, Ende Februar raus. Gibt es da auch konkrete Geschichten oder Fallbeispiele, die so Best Practices sind oder eben Vorbilder, wie du es vorhin genannt hast, von Frauen, die mit diesen Hürden im Berufsleben gut umgehen und sie dann auch überwinden? Oder wie ist das Buch genau aufgebaut?
Also ich habe zuerst so einen theoretischen Abriss gemacht und einfach geschaut, wie ist unsere Arbeitswelt entstanden und habe da quasi bei der Steinzeit angefangen und bin so ein bisschen durch die Geschichte zur Hexenverfolgung und dann zur Industrialisierung. Also wie ist es einfach geschichtlich passiert, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind? Das finde ich immer ganz spannend zu gucken, weil dann sieht man ja auch, wie war es schon mal und welche Änderungsmöglichkeiten gibt es. Und dann habe ich 10 Qualitäten rausgearbeitet, die wir als Gesellschaft eigentlich den Frauen zuschreiben und habe die so umformuliert, dass sie auch im Business funktionieren. Also zum Beispiel ist es die Intuition oder das zyklische Arbeiten. Das sind so Eigenschaften, die wir als Fraueneigenschaften definieren, in Anführungszeichen. Ja, und unsere Gesellschaft funktioniert zum Beispiel sehr viel über den Verstand, über das Rationale und das Intuitive wird so ein bisschen untergeordnet. Das Bauchgefühl ist nicht so wichtig, wie wenn du was logisch argumentieren kannst. Das heißt, das, was wir als männlich bezeichnen, die Logik und den Geist, das steht einfach seit dem Mittelalter, seit René Descartes, steht das einfach höher als diese weiblichen Eigenschaften. Ja, und natürlich sind das alles Eigenschaften, die wir alle haben. Also es heißt jetzt nicht, dass nur Frauen intuitiv sind und nur Männer rational, aber es wurde eben in unserer Gesellschaft sehr lange so gelabelt. Deswegen habe ich auch mit diesen Polaritäten da gearbeitet. Und zum Beispiel auch das zyklische Arbeiten fand ich total spannend, weil unsere Arbeitswelt ja sehr linear aufgebaut ist. Das heißt, sehr dem männlichen Körper angepasst ist, der ja keinen direkten Zyklus hat oder keine so großen Schwankungen wie der weibliche Körper. Das heißt, Männer können einfach eigentlich 5 Tage die Woche gleich durcharbeiten, während das bei uns Frauen einfach viel entspannter ist, wenn wir uns auf unsere Hormone einlassen und wenn wir Pausen brauchen, Pausen machen und wenn wir in unserer Blüte stehen, dann Vollgas geben, dann arbeitet man nicht so gegen sich selbst, sondern in seinem persönlichen Rhythmus. Und das hat zum Beispiel für mich wahnsinnig viel umgelegt, dass ich darauf Rücksicht nehme und danach schaue. Genau, und so habe ich einfach so ein paar Qualitäten ausformuliert und erklärt und habe dazu jeweils eine Künstlerin interviewt, die in einem bestimmten Genre arbeitet. Also es gibt Lyrikerinnen, Malerinnen, Designerinnen, eine Frau, die DJ ist. Also die so mit ganz unterschiedlichen kreativen Tools arbeiten Und die haben einfach von ihrer Arbeit erzählt, wie sie arbeiten, wie sie sich das aufgeteilt haben. Zum Teil haben die auch Kinder. Eine Frau zum Beispiel hat ein Kind mit einem schwulen Paar bekommen, die hat dann zwei Papas. Und sowas fand ich halt einfach spannend zu sehen, wie kreativ können Leben sein und wie kreativ kann Familie sein und wie kann ich mir das aufteilen. Und das finde ich einfach auch immer schön, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte. Deswegen war mir das so wichtig, das im Buch auch so zu machen, dass einfach viele Stimmen noch reinkommen, weil ich wahnsinnig viel lerne in Gesprächen mit anderen Frauen und anderen Menschen. Wollte ich das einfach auch so öffnen und die Facette mit ins Buch reinnehmen.
Jetzt würden mich natürlich noch die anderen 8 weiblichen Eigenschaften interessieren, aber ich wollte noch mal kurz sagen, für diejenigen, die sich noch nie mit zyklusorientiertem Arbeiten beschäftigt haben, es ist ja so, dass es 4 Phasen gibt, die wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Die Menstruationsphase, die Follikelphase, die Ovulationsphase, die Lutealphase. Ich habe das auch erst vor ein paar Jahren entdeckt. Es ist wirklich so, wie wenn sich da so ein neues Feld auftut, was man vorher gar nicht auf dem Schirm hat. Aber ich verstehe, was du meinst, dass man quasi Phasen hat, wo man besser Meetings haben kann oder besser geeignet ist, quasi von den Hormonen her auch zu schreiben, und andere Phasen, wo man sich einfach nur zurückziehen möchte und eigentlich keinen Kontakt zur Außenwelt so. Und ich glaube, das anzuerkennen und dann auch vielleicht seine Termine dementsprechend zu planen, ist natürlich so der absolute Gamechanger an der Stelle, glaube ich. Aber vielleicht magst du mir noch mal kurz sagen, was sind die anderen 8 weiblichen Eigenschaften, die du rausgearbeitet hast, abgesehen von der Intuition und dem Zyklus?
Also ich habe mich noch beschäftigt mit der Solidarität, weil ich sehr oft wahrnehme, dass in der Arbeitswelt so ein Konkurrenzdenken vorherrscht und immer so, ja, dieses Survival of the Fittest eigentlich herrscht. Und ich finde es viel schöner, wenn ich jemanden sehe, der oder die mein Konkurrent, meine Konkurrentin ist, dass ich dann nicht in so einen Kampfmodus gehe und mir denke, oh, wie steche ich den jetzt bestmöglichst aus und wie kriege ich die besten Jobs? Sondern ich treffe mich dann mit den Leuten auf einen Kaffee und sage, hey, können wir irgendwas zusammen machen? Können wir irgendwie zusammenarbeiten? Weil es ja viel cooler ist, wenn 2 Leute mit einer ähnlichen Expertise zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Und davon habe ich so viel profitiert. Und habe eben gemerkt, sobald ich so eine Person sehe, wo ich merke, da bin ich irgendwie neidisch oder da kommt so, ja, so ein Gefühl hoch, so was will ich auch gern machen, solche Projekte oder solche Aufträge hätte ich gern. Wieso hat die das jetzt, wieso habe ich das nicht? Dann gehe ich also direkt da auf die Person zu und versuche irgendeine Kooperation oder irgendwas zu starten. Und damit habe ich jetzt echt schon so tolle Projekte gemacht und eben dann die Leute auch persönlich kennengelernt. Und dann werden das auch irgendwann sehr gute Kolleginnen, sehr gute Ratgeberinnen und auch irgendwie Freundinnen, was total schön ist. Das war so ein Punkt. Dann fand ich auch sehr wichtig das Prinzip der Fürsorge. Ich habe den Begriff der radikalen Fürsorge entdeckt bei einem Künstlerinnenkollektiv hier aus Konstanz, das Kollektiv Corpa. Die haben diesen Begriff für sich geprägt und sagen einfach, sie schauen ganz extrem aufeinander. So, was brauchen wir als Team, was brauchen wir als Menschen, bevor wir überhaupt in diesen Arbeitskontext einsteigen. Also die haben sich als Kollektiv zusammengeschlossen und erstmal so ein Retreat für sich gemacht, wo sie sich einfach zurückgezogen haben und nur um sich gekümmert haben. Und das fand ich auch so einen wahnsinnig schönen Aspekt, dass man Teams so aufbaut und nicht erstmal mit einem Flipchart kommt und irgendwie aufschreibt, wie man ein Projekt startet, sondern wirklich guckt, welche Menschen sitzen denn hier im Team, wer ist denn da und was brauchen die? Was können wir uns gegenseitig unterstützen? Und da ist es dann auch cool, wenn irgendwie Leute mit Kids dabei sind und die anderen sagen, hey, wenn du das und das Projekt hast, dann nehme ich mal die Kinder oder irgendwie so, dass man sich also auf allen Ebenen irgendwie auch ergänzt und natürlich auch, ja, so auf der mentalen und psychischen Ebene auch eine Stütze ist. Das fand ich total inspirierend und schön. Dann ist natürlich ganz wichtig für Frauen die Kraft des Schöpfens oder Kreierens oder Gebärens, weil Menschen mit Uterus und mit Gebärmutter sind einfach diejenigen, die Leben hervorbringen und die die Gesellschaft erhalten und weiterbringen. Ja, das fand ich so spannend, dass es da schon in der Antike Texte dazu gab, dass es eben nicht dabei nur um die Geburt von Kindern geht, sondern auch um die Geburt von Projekten oder von Kunstwerken, von Büchern. Also da hat Diotima im Gastmahl von Platon hat da schon als einzige Frau in der Männerrunde drüber referiert. Das fand ich total schön. Ja, und das ist natürlich so die große Qualität vom weiblichen Arbeiten, dass man irgendwas Neues macht und irgendwas hervorbringt. Dann fand ich auch spannend das Thema Mode, weil das wird ja auch sehr oft Frauen zugeschrieben und auch so abgetan. Und das fand ich auch schön, das mal von so einer ernsthaften und positiven Seite zu beleuchten und zu sagen, was ist eigentlich Mode, wie mit welchem Ausdruck gehen wir in die Welt, wie können wir uns kleiden, wie können wir uns das als Hilfe im Arbeitsleben nehmen. Also du kannst dich jetzt in einem grauen Hoodie und in einer Jeans irgendwo hinsetzen, dann bist du eher so ein bisschen unscheinbar und unsichtbar. Und wenn du irgendwie ein knalliges Neon-Oberteil anziehst und fetzige Farben, dann fällst du halt auf. Und auch mit diesen Tricks kann man arbeiten im Arbeitsleben und die für sich nutzen. Dann ging es eben um das Thema Balance. Also wie kommen wir in eine gute Balance? Ja, Work-Life-Balance ist ja so ein Stichwort, das ist schon sehr lange gibt und sehr viel besprochen wurde. Und für mich ist so die Right-Kids-Balance, nenne ich es ganz gerne, wichtig, weil ich finde einfach, für mich ist das Schreiben ja mein Beruf und das matcht einfach total gut mit meinem Familienleben, weil ich ganz viele Dinge parallel machen kann. Also ich kann zum Beispiel Wäsche zusammenlegen und nebenher telefonieren oder mir Gedanken machen über einen Text, während ich Care-Arbeit oder Hausarbeit mache und mich dann konzentriert hinsetzen in den paar Stunden, die ich habe und da konzentriert arbeiten. Und das hatte ich zum Beispiel, also bevor ich Kinder hatte im Studium, habe ich wahnsinnig viel Zeit verbrannt, weil ich diesen Switch eben nicht hatte, weil ich endlos viel Zeit hatte und dadurch bin ich überhaupt nicht ins Tun gekommen, überhaupt nicht ins Arbeiten gekommen. Und jetzt merke ich, jetzt habe ich so am Tag 3-4 Stunden am Schreibtisch und also ich habe nie eine Schreibblockade oder nie irgendwie das Problem, dass ich nicht weiß, was ich jetzt da machen soll, weil ich schon den ganzen Tag im Kopf an diesen Sachen arbeite und dann wirklich konzentriert ins Schreiben oder ins Tun komme, wenn die Zeit dafür da ist. Dann finde ich auch sehr wichtig den Aspekt der Heilung. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch oder spirituell. Ist es auch zum Teil. Aber finde ich auch sehr wichtig, eben darauf zu achten, den Körper mitzunehmen, zu gucken, was gibt der Körper mir für Signale und wie kann ich immer mehr in eine Ganzheit kommen. Weil wir einfach im kapitalistischen System werden wir dazu angehalten, dass wir gegen unseren Körper arbeiten und dass wir jetzt auch kaputt arbeiten auf verschiedenen Ebenen, ob das jetzt mental oder physisch ist oder beides, geht ja meistens auch Hand in Hand. Da ist es einfach wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, ja, dass es einem auf allen Ebenen gut geht und gut tut, was man macht. Das finde ich gar nicht so einfach. Das finde ich ist so ein Punkt, den haben wir nirgends gelernt. Und der kommt jetzt so ein bisschen in den sozialen Medien wieder auf. Das finde ich ganz spannend. Also dieser Achtsamkeitsbegriff ist ja schon länger da. Und da geht es viel um so Meditationspraktiken und eben so Retreats und verschiedene Tools, mit denen man da arbeiten kann. Und Heilung war eben auch schon seit Jahrtausenden liegt das ganz oft in Frauenhänden. Also die Hebammen und die weisen Frauen, die haben einfach so ein Wissen auch über Kräuter, über alternative Techniken. Also es ist auch ein sehr weiblich geprägtes Gebiet. Und damit will ich jetzt nicht die Schulmedizin irgendwie abwerten. Ich finde, beides hat so seine Berechtigung. Die Schulmedizin, also wir leben in einem sehr gut ausgebauten Gesundheitssystem, finde ich wichtig und richtig, aber manchmal stößt sie halt an Grenzen, wo dann eben alternative Mittel weiterhelfen und deshalb gibt es die ja auch.
Jetzt haben wir schon 8, jetzt fehlen nur noch 2.
Genau, und dann geht es noch um die Magie. Ja, darüber bin ich gekommen, weil ich sehr viel über die Hexenverfolgung gearbeitet habe und einfach geguckt habe, ja, wie war die Welt vor dem Kapitalismus und da sind wir halt in der Zeit im Mittelalter. Und die Hexenverfolgung war so der Umbruch zwischen Feudalsystem und Kapitalismus. Deswegen fand ich das ganz spannend, das anzugucken. Wie war unsere Welt, bevor wir so gearbeitet haben und so gedacht haben, wie wir es heute tun? Ja, und da habe ich einfach auch so ein paar Dinge gefunden, die ich total spannend fand. Zum Beispiel, dass damals das Weltbild ja, so allumfassend war. Also man hat geglaubt, dass alles beseelt ist, alles eine Seele hat, alles zusammengehört, das ganze Universum zusammengreift. Und das ist jetzt wieder so ein Ansatz, der jetzt wieder so ein bisschen auflebt, weil wir diese krasse Klimakrise haben. Und jetzt merken wir so, ja, wir müssen da irgendwie anders drüber nachdenken und die Natur auch anders wertschätzen. Und das war im Mittelalter einfach schon selbstverständlich. Und da, deswegen fand ich so, ja, die magischen Zugänge zur Welt fand ich auch sehr spannend. Genau, jetzt fehlt die zehnte. Ah ja, das zehnte ist die Energie. Also da habe ich einfach noch über die weibliche Energie geschrieben und darüber, was ich eigentlich damit meine, also mit diesen männlichen und weiblichen Begriffen, die ja so ein bisschen irreführend sind. Eben, es geht nicht darum, dass es nur für Frauen bestimmt ist, sondern auch Männer haben eine weibliche Energie und natürlich auch Personen, die sich da jetzt nicht einordnen in dieses Gender-Spektrum. Also es geht einfach um diese Begrifflichkeiten, mit denen wir seit jeher uns die Welt erklären. Und wir Menschen arbeiten halt gern mit Dualitäten. Das heißt, dieses männliche und weibliche beschreibt einfach sehr gut unsere Arbeitswelt. Und deswegen habe ich das genommen, um diese Theorie, die ich habe, zu erklären und den Zugang darüber gewählt. Und bei der Energiearbeit habe ich noch eine Frau gefunden, die sich darauf spezialisiert hat und die eben professionell mit diesen Energien arbeitet. Und das fand ich auch sehr spannend, ja, mit ihr eben zu gucken, wenn was im Ungleichgewicht ist, wie äußert sich das denn? Und eben dieser Stress und dieses Burnout ist einfach, wenn wir viel zu viel in dieser, in Anführungszeichen, männlich geprägten Energie unterwegs sind und ja, uns nicht so gut hingeben können und fallen lassen können und entspannen können, dann wird das halt einfach zu extrem.
Ja, es ist ja auch immer Yin und Yang, ne? In die, dass man anspannt und entspannt. Und wir sind halt einfach oft dauer angespannt. Und dieses Thema Entspannung, das kommt meistens auf jeden Fall zu kurz. Und das
Ja.
sorgt natürlich dafür, dass man dann nicht in Balance ist und dass man tendenziell dann eben doch ausbrennt. Ich habe letztens auch ein Interview gehört mit einer Kollegin, die bei der Bild gearbeitet hat und die da Karriere gemacht hat. Und dann hat irgendwann mal eine andere Kollegin zu ihr gesagt, ja, also so wie du krass hier ablieferst, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will ja auch Kinder haben. Und dann ist ihr erstmal bewusst geworden, sie hatte Kinder, zwei Kinder, aber sie hat es halt nie thematisiert. Und sie hat die immer quasi so weggeschoben oder irgendwie trotzdem Vollzeit gearbeitet und funktioniert und so getan, als ob es diese Kinder gar nicht gäbe. Und das
Ja.
ist mir dann erstmal bewusst geworden, irgendwie, wie man in so einem Hamsterrad ist und wo das dann quasi oft keinen Platz hat oder nicht vorgesehen ist, dass du als ganzheitlicher Mensch da auftrittst, sondern eben nur als Arbeitsmaschine.
Ja, und das ist eben dieses, also wir werden als Mütter oder Eltern halt einfach immer noch abgewertet. Also es geht mir ja auch selber so, ich bin ja auch selber so aufgewachsen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe zwei kleine Kinder, überlege ich mir schon dreimal, ob ich eine Zusammenarbeit mit dieser Person mache, weil ich weiß, wie es ist. So, die Kids sind krank, du bist nicht ständig einsatzbereit und es ist ja auch schön, sich diese Zeit zu nehmen und nicht immer über diese Grenzen drüber zu bügeln. Aber eben, ich finde es total wichtig, da ins Gespräch zu gehen und in eine Kommunikation zu gehen. Und ich habe auch am Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich nie gesagt, dass ich Kinder habe. Also ich habe immer gesagt, ich halte die Deadline auf jeden Fall ein, auch wenn ich wusste, das erfordert Nachtschichten, weil ich es einfach nicht schaffe, in meinen 3 Stunden am Vormittag das Projekt zu stemmen. Und ich habe nie um irgendwie ein Entgegenkommen gebeten, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, wie blöd das eigentlich ist. Und dann habe ich es eben ausprobiert, dieses Thema zu thematisieren, die Kinder mit in den Beruf reinzunehmen. Und es ist nichts Negatives passiert. Also ich habe Meetings, da sind die Kids mit dabei. Ich mache Meetings auf dem Spielplatz. Also meine Kinder waren immer irgendwie mit dabei. Ich habe meine Theaterkritiken, habe ich mit Baby im Tragetuch geschrieben. Es geht ja total gut. Also es ist ja nichts, was einen von der Arbeitswelt plötzlich ausschließt. Und ich habe gemerkt, dass total viele Menschen da total positiv drauf reagieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, können wir heute das Meeting auf dem Spielplatz machen? Ich habe meine Kids dabei. Dass dann Leute sagen so, ja, voll cool, dann sitzen wir an der frischen Luft und kriegen ein bisschen Sonne und wir nehmen uns einen Kaffee mit und können da ja genauso gut arbeiten und die das dann auch als Abwechslung aus ihrem Arbeitsalltag sehen, weil man nicht die ganze Zeit in Innenräumen sitzt und in, ja, in geschlossenen Räumen. ist so eine Bereicherung für wirklich alle. Und ich habe es ganz selten erlebt, also ab und zu natürlich schon, dass Menschen da negativ drauf reagieren. Und dann merke ich aber auch, dann ist das für mich auch keine Zusammenarbeit, die ich will, weil dann ist das so ein anderes Setting und so ein anderes Denken, dass wir da, glaube ich, auch im Projekt nicht wirklich weiterkommen. Und dann ist es auch schön, weil das dann sofort sich sehr schnell rauskristallisiert. Also wenn jemand zu mir sagt, ich finde es unprofessionell, dass du dein Kind bei einem Meeting dabei hast, dann kann ich sagen, ja, okay, wunderbar. Dann hat sich sehr schnell erledigt. Innerhalb von 3 Sekunden wissen alle Bescheid, dass die Zusammenarbeit halt nicht funktioniert. Und das ist ja dann auch schön. Am Anfang hat mich das so ein bisschen geärgert und gestört, aber mittlerweile nehme ich das wirklich wie so einen Indikator, um zu testen, wie Leute eben eingestellt sind, wie die drauf sind und ob das dann matcht.
Du hattest vorhin ganz am Anfang gesagt, wir leben in einer patriarchal geprägten Arbeitswelt. Jetzt die Menschen, die deine Korrespondentin lesen und unterstützen, wissen das natürlich. Aber nochmal für alle anderen, wie würdest du sagen, äußert sich das ganz konkret? Kannst du so 1, 2 Beispiele nennen, jetzt abgesehen davon, dass es eben auch Menschen gibt, die sagen, es ist unprofessionell, wenn man ein Kind mit zum Meeting nimmt. Wie sich das äußert, dass wir in so gewachsenen Strukturen uns bewegen und das eigentlich nie hinterfragen.
Ja, ich finde allein schon diese Bilder, die wir haben, wenn wir über Karriere nachdenken, sind halt schon sehr männlich. Also es gibt diese Karriereleiter, das ist ja schon einfach ein phallisches Symbol. Einfach so eine Gerade, die nach oben geht und wenn du einen falschen Schritt machst, landest du wieder unten. Und ich dachte mir so, warum verwenden wir denn immer dieses Bild Karriereleiter? Alle wollen ganz nach oben. Es ist so eine Ellenbogenmentalität, da hochzukommen. Du musst alle anderen wegstoßen, um an die Spitze zu kommen. Und ich denke mir, also wenn ich ein Bild für meine Karriere suchen darf, dann ist das definitiv eine Achterbahn, wo es halt mal hochgeht und mal runter und mal geht es schnell voran und mal sind irgendwelche Durststrecken, wo du denkst, oh mein Gott, das geht gar nichts mehr. Und dann kommt aber wieder so ein Punkt, wo es wieder leicht wird und schön wird und eben so eine Talfahrt kommt. Und da dachte ich mir so, einfach da in neuen Bildern denken macht schon mal Sinn und weggehen von diesem alten Karriereleiter-Denken. Ja, und dann ist es einfach sprachlich schon total spannend, sich die Arbeitswelt anzuschauen, weil da auch sehr viel von diesem Kopfdenken eben drin ist. Im Kapitalismus, Capes ist auch lateinisch der Kopf. Also da steckt schon dieses rationale, geistige drin. Dann haben wir ganz oft so diesen, das Staatsoberhaupt, das Familienoberhaupt. Also unsere Gesellschaft ist sehr unterteilt in der Kopf ist oben und alle wollen nach oben in diesen Kopf, in dieses rationale Denken und der Körper wird dem untergeordnet. Also auch der Volkskörper ist ja untergeordnet dem Staatsoberhaupt. Und das fand ich so spannend, dass diese ganze Gesellschaft so aufgebaut ist und dass sich das dann auch auf unser Körperempfinden irgendwie auswirkt, ist ja logisch, wenn wir damit die ganze Zeit konfrontiert sind. Ja, und auch so diese Sprachlichkeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer fand ich spannend, dass eigentlich ist ja der Arbeitgeber derjenige, der die Arbeit nimmt. Also eigentlich müssten auch diese Begriffe umgedreht werden. Das fand ich auch total schön, darüber mal nachzudenken. Ja, und was auch so ganz spannend war, fand ich, wie man Menschen bewertet, die keine Arbeit haben. Also Menschen, die bewusst keine Arbeit haben oder aus irgendeinem Unglück heraus arbeitslos sind, die werden ja von der Gesellschaft schon sehr hart bewertet. Und man möchte ja auf keinen Fall arbeitssuchend oder arbeitslos sein. Und da habe ich mich auch gefragt, so warum eigentlich, woher kommt das eigentlich, dass Leute sich auch so sehr über ihre Arbeit definieren? Wenn du jemanden kennenlernst, fragst du immer als erstes, und was machst du? Und es zielt immer auf die Arbeit ab. Und ich habe irgendwann auf einer Party habe ich auch eine Frau gefragt, und was machst du? Und dann hat sie gesagt, ja, ich mache eigentlich ganz gern Yoga und gehe mit den Hunden spazieren. Und hat mir halt diese Frage nicht im Arbeitskontext beantwortet. Und ich war total irritiert, weil ich dann dachte, okay, ist sie irgendwie arbeitslos? Ist sie irgendwie verrückt, weil sie jetzt nicht normal antwortet? Und also da ist auch viel bei mir so ins Nachdenken gegangen, wie hoch wir eigentlich diesen Wert hängen und wie sehr wir uns definieren.
Das ist natürlich auch ein speziell deutsches Phänomen. Ne? Wenn man, ich war ja viel in Osteuropa, wenn man in der Ukraine unterwegs ist und sich kennenlernt, dann fragt man erstmal, wie geht's deiner Familie? ne, in Tieren, bist du gesund, ist alles in Ordnung, was hast du als letztes Schönes gemacht? So, da ist es mit diesem, was machst du eigentlich beruflich? Das ist die 10. Frage so ungefähr. Und bei uns ist es halt die erste. Das ist schon symptomatisch, finde ich, irgendwie auch, wie wir ticken.
Total.
Und würdest du denn sagen, dass es aber, weißt du, so über die Ländergrenzen hinaus irgendwie so Best Practices gibt, wo man sich was abschauen kann? Du hattest schon Skandinavien genannt, wo es quasi verpflichtend ist, dass beide Elternteile Elternzeit nehmen. Bei uns ist es ja immer noch 20% der Männer, die Elternzeit nimmt. Das ist ja schon mal ein signifikanter Unterschied. Aber gibt es so andere Länder, wo du sagst, die haben das so mit der Arbeit irgendwie, die kriegen das besser hin, also die haben diese weiblichen Eigenschaften besser implementiert, vielleicht nicht in vollem Umfang, aber an der einen oder anderen Stelle.
Also es gibt viele Länder, wo das zyklische Arbeiten schon fest integriert ist. Das sind erstaunlicherweise auch viele fernöstliche Länder. Also in Japan zum Beispiel gibt es das schon seit den 1920er Jahren, aber auch wieder so ganz schräg. Also da hat der Chef zum Beispiel rein gesetzlich verankert, das Recht, die Hygieneprodukte zu überprüfen, was ich jetzt auch irgendwie ein bisschen unangenehm finde. Also es ist nicht so cool, wie es auf den ersten Blick aussieht, aber dort wird schon wesentlich mehr darauf Rücksicht genommen. Und jetzt hat Spanien als erstes europäisches Land hat eben den Menstruationsurlaub seit 2023 beschlossen. Das heißt, da kannst du dir einfach einmal im Monat freinehmen und zu Hause bleiben, wenn du eben Probleme hast mit der Menstruation. Das fand ich schon mal so ein Game Changer. Und dann gibt es natürlich so ganz viele, ja, kleine Dinge, die in anderen Ländern besser funktionieren. Zum Beispiel ist in Frankreich die Regelung anders für Leute, die helfen, eben zu putzen. Bei uns in Deutschland machen das ja zu 98% Leute in Schwarzarbeit, weil es einfach auch keine gute Regelung dafür gibt. Und in Frankreich gibt es eine andere Regelung und da sind die Zahlen ganz anders. Und das fand ich dann auch spannend zu sehen, dass die Politik einfach so einen großen Einfluss darauf hat und also so kleine Hebel stellen müsste, um die Dinge zu verändern, die bei uns einfach noch nicht so gut funktionieren. Aber man muss auch sagen, wir leben natürlich in einer der besten Gesellschaften. Also wenn ich mir anschaue, wie es im weltweiten Vergleich ist oder auch im historischen Vergleich, also wenn man sich vergleicht oder das eigene Leben vergleicht mit dem Leben der Großmütter und Urgroßmütter oder von Frauen in anderen Ländern, dann haben wir natürlich die größten Freiheiten und die größten Möglichkeiten, wahrscheinlich, die es jemals gab. Und deswegen finde ich auch, müssen wir das auch nützen und eben dieses Positive darin sehen, weil wir einfach diejenigen sind, die diese Möglichkeiten haben, von denen andere Frauen also wagen zu träumen.
Was würdest du denn sagen, können vielleicht auch Unternehmen konkret tun, um Frauen in ihrer Belegschaft zu unterstützen? Dass sie vielleicht aufsteigen oder dass sie auch ihr Arbeitsleben und ihr Privatleben besser vereinbaren können?
Da habe ich hinten in meinem Buch habe ich noch so ein extra Kapitel angefügt, einfach um für Unternehmen so stichpunktartig aufzuzählen, was man jetzt einfach machen könnte, was gut ist. Und es ist natürlich ja die gleichberechtigte Bezahlung, die es immer noch nicht überall gibt. Dann, dass bei Einstellungen und Beförderungen darauf geachtet werden, dass einfach Frauen gefördert werden. Dass die Ausschreibungen geschlechtsneutral sind, dass die Auswahlkommissionen divers sind und dass einfach objektiv beurteilt wird, die Fähigkeiten von jemandem. Oder auch eben Frauen und junge Mütter auch mal bevorzugt werden. Also ich fand es ganz erstaunlich, so in der Filmbranche sind zum Beispiel extrem wenig Frauen unterwegs, extrem wenig junge Frauen. Und dann kriegst du natürlich die tollen Portfolios, kriegst du natürlich von Menschen, die jetzt keine Kinder haben oder schon länger im Job sind, die haben natürlich die besseren Bewerbungsunterlagen, wenn du eine Ausschreibung machst. Und da auch sich das bewusst zu machen, dass jemand, der jetzt Berufsanfängerin ist oder eben gerade aus der Elternzeit zurückkommt, dass die vielleicht die gleiche Qualifikation hat, aber nicht zeigen kann, weil sie noch nicht die Chance hatte dafür. Und das finde ich auch so ganz wichtig zu sagen, okay, dann nehme ich doch lieber mal so eine Person, damit die ihr Portfolio auch aufbauen kann und damit die weiterkommen kann und nicht immer die, die sowieso schon weit sind. Das fand ich auch so einen ganz schönen Ansatz. Ja, dann sind es natürlich auch die Arbeitsräume, die man gestalten kann. Also man kann Arbeitsplätze so einrichten, dass es zum Beispiel Ruheräume gibt oder auch Stillräume oder dass betriebsintern die Kinderbetreuung geregelt wird, dass es dort Kitas gibt oder die Möglichkeit für ein gemeinsames Mittagessen. Und da gibt es schon ganz tolle Unternehmen, die das wirklich ja schon so, also schon fast so utopisch geregelt haben, dass man sich denkt, so, ah, so kann Arbeiten also auch funktionieren, dass ich mit meinem Kind zur Arbeit gehe, das dort in die Kita bringe, zum Mittagessen wieder abhole, wir gemeinsam alle essen können und dann das Kind wieder weiter betreut wird. Also das klingt so einfach, aber es ist ja, also davon können ja viele einfach nur träumen, von solchen Arbeitsbedingungen. Und das könnte man relativ einfach umsetzen als großes Unternehmen oder auch als mittelständisches Unternehmen. Genau, dann ist auch wichtig, dass die Hierarchien abgeflacht werden, also dass man mehr in Teams arbeitet, mehr mit einer wertschätzenden Gesprächskultur arbeitet und einfach die Leute auch dazu motiviert, dass sie ja selbst Projekte initiieren, dass sie sich selbst ermächtigen und dass sie nicht einfach irgendwie Dienst nach Vorschrift machen, ja gar nicht wissen, was sie arbeiten, so, sondern dass einfach so eine Sinnhaftigkeit hinter den Aufgaben steht und hinter den Jobs und eben gar nicht so viel kontrolliert werden muss, sondern einfach wie so ein Freiraum gegeben wird zu einer persönlichen Entwicklung auch in der Arbeit.
Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Veronika, ich habe noch zwei, drei letzte Fragen.
Ja.
Eine Frage natürlich, wenn uns jetzt Frauen zuhören, was sicherlich der Fall sein wird. Was würdest du denen konkret als Tipps mit an die Hand geben, wenn sie sich in einem männlich dominierten Arbeitsumfeld behaupten müssen?
Also es kommt drauf an, was man für sich selbst will und wie man das auch durchboxen will. Also ich würde mir wirklich erstmal die Frage stellen, will ich in diesem Arbeitsumfeld überhaupt bleiben? Sehe ich da die Chance zu einer Entwicklung? Oder merke ich, das Ganze fuckt mich so ab, dass ich mir einfach was Neues suche, wo ich meine Energie nicht in den Kampf stecken muss und nicht irgendwas durchboxen muss, sondern wo es die Strukturen schon gibt. Ich glaube, das ist die erste Entscheidung, die man treffen muss. Wenn man sich denn dafür entscheidet, dass man die Systeme verändert, was natürlich total wichtig ist und total richtig ist, dann ist es einfach wichtig, wirklich gut zu argumentieren und gut zu erklären und auch einfach gute Beispiele zu bringen. Also, dass man einfach ja bestimmte Dinge nicht mehr als gegeben hinnimmt, sondern sagt, das möchte ich gerne anders lösen. Ich weiß auch wie, ich weiß auch warum und kann einfach gut dafür für mich einstehen und gut argumentieren, ja, warum ich jetzt da einen neuen Weg einschlage. Und dann ist es, glaube ich, schon, also erfordert es schon in erster Linie Mut und auch Durchsetzungsvermögen und auch man kann da auch scheitern damit. Also es gibt auch Dinge, die einfach nicht funktionieren und die man sich gut vorstellt. Aber auch das, da bin ich eben wieder bei der Achterbahnfahrt. Dann geht es halt mal eine Runde bergab und dann geht es auch wieder bergauf. Also dass man das auch nicht mehr so ernst nimmt, wenn mal irgendwas nicht funktioniert und nicht gleich auf Anhieb klappt, dass man trotzdem am Ball bleibt und das Ganze so ein bisschen als Experimentierfeld auch versteht, weil wir können nicht immer nur richtige Entscheidungen treffen und nicht immer nur weiterkommen und vorankommen, sondern wir dürfen auch Fehler machen.
Ja, das ändert sich ja, glaube ich, langsam auch so diese Fehlerkultur, auch so dieses Scheitern, dass man sich das eingestehen darf, dass man mal gescheitert ist und dass man dann vielleicht sogar gestärkt hervorgegangen ist mit unterschiedlichen Veranstaltungen wie Fuck-Up-Nights und so weiter. Ich glaube, so langsam gibt es da auch einen Bewusstseinswandel, aber es dauert natürlich immer alles sehr viel länger, als man so denkt. Wenn Leute dein Buch lesen, was würdest du sagen, was ist so eine Sache, die sie auf jeden Fall mit rausnehmen sollten?
Also ich wünsche mir, dass einfach ganz viele Menschen mehr zu dieser Lebensfreude kommen und diesen Stress hinter sich lassen und sich einfach Gedanken drüber machen, so was brauche ich im Leben, was tut mir gut und eben, wo ist diese wirklich diese Freude und die mich erfüllt und das muss jetzt nicht nur im Arbeitskontext sein, sondern auch im Privaten oder so. Also ich merke bei ganz vielen Menschen, dass das wirklich Dinge sind, die ganz oft hinten anstehen und die man als allerletztes erledigt, wenn man irgendwie mal Zeit hat dafür im Urlaub oder sonst wie. Und dass man sich da wirklich Gedanken macht, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren und einfach dieses Gefühl der Leichtigkeit und der Freude wieder stark machen. Und dazu muss man nicht immer gleich das ganze System über den Haufen werfen und nicht gleich alle Jobs kündigen und also alles neu aufsetzen, sondern das kann man mit ganz, ganz kleinen Dingen anfangen. Zum Beispiel, also ich habe kein Smartphone, sehr bewusst nicht. Und ich merke bei ganz vielen Leuten, dass die sehr viel am Smartphone hängen. Und da denke ich mir oft, leg doch einfach mal dieses Teil weg für einen Abend, für ein paar Stunden und guck, was dir dann einfällt. Also das sind so ganz kleine Hebel im Alltag, die schon wahnsinnig viel bewirken können.
Glaubst du denn, dass du mit deinem Buch die Arbeitswelt revolutionieren kannst?
Naja, ich hoffe es natürlich, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Und ich denke mir, wenn es schon nur für 10 oder 20 Leute funktioniert, dann ist ja schon eine kleine Revolution in Gang getreten. Und wenn es natürlich mehr werden, ist es natürlich wunderbar und toll. Und ich glaube aber, also jeder Mensch, der sein Leben ändert und der in diese Lebensfreude kommt, ist ja auch wieder ein Vorbild für andere. Ob das jetzt dazu jetzt alle dieses Buch lesen müssen oder einfach so ein Spirit, der einfach größer wird und sich ausbreitet. Ja, das wünsche ich mir für die Welt.
Und wie geht es jetzt weiter, wenn das Buch in der Welt ist? Wann wird es Lesungen geben, habe ich auf deiner Webseite gesehen. Du wirst über das Buch sprechen. Gibt es irgendwie Nachfolgeprojekte oder was sind so die nächsten Schritte?
Also ich plane immer nicht so wahnsinnig langfristig. Das heißt, das ist jetzt erstmal das Projekt, das bei mir so die Priorität hat und eben jetzt mit Lesungen und Vorträgen und Leipziger Buchmesse und so einfach jetzt viel passiert die nächsten 1-2 Monate. Und ja, meistens ergeben sich dann die Dinge so, ja, ohne dass ich groß planen muss und ohne dass ich was suchen muss. Also es wird irgendein Gespräch wird kommen und dann wird ein neues Projekt entstehen. Und ja, da freue ich mich schon drauf.
Vielen Dank für das Gespräch, Veronika.
Ja, vielen Dank dir.